Birkhühner, Birkwild sind auch in Österreich ein Thema in diesem Bereich. Wir werden jetzt im nächsten Vortrag, wenn uns Tobias Friedl etwas über Birkwild und Windkraft in Österreich erzählen. Ich bin gespannt, ob hier die Situation ähnlich ist. Tobias Friedl hat an der Uni Wien Biologie studiert und in Brüssel Humanökologie. Er war lange Jahre für die Imwind Operations GmbH tätig und ist seit dem Jahr 2016 Geschäftsführer der F&P Netzwerk Umwelt GmbH. Wenn Sie uns kurz sagen, was das ist.
Ich kenne das nämlich nicht. Das ist eine Firma, die ein klassisches technisches Büro, das im Prinzip Genehmigungsverfahren für verschiedene Projekte durchführt.
Okay, wie ist das jetzt mit dem Birkwild?
Ja, danke, dass ich heute hier was erzählen darf. Wir sprechen jetzt über dieselbe Art, über die wir vorher gesprochen haben. Das ist das Birk. Das Birkwild ist auf Englisch eben Black Grouse. Ich mache das vielleicht so, das ist ein bisschen eine Schädigung, die einem in diesem Metier passiert. Ich habe diesen Vortrag ein bisschen gegliedert in eine kurze Beschreibung der Sensibilität und wir gehen dann ein bisschen in den Eingriff. Zur Sensibilität ist zu sagen, dass das Birkwild ist eine Art, die in Österreich sehr weit verbreitet war, bis in die 50er Jahre, und es gibt seit wahrscheinlich schon davor, aber es gibt auch seitdem einen starken Rückgang in der Population, vor allem in den Flachlandgebieten, zum Beispiel im Waldviertel, im Mühlviertel gab es Populationen, die mittlerweile praktisch komplett verschwunden sind. Man kann auch solche Tendenzen in den höher gelegenen Gebieten beobachten. Hier in der Grafik sehen Sie dargestellte Gebiete in der Steiermark, also die weißen plus die schwarzen Gebiete sind die Gebiete, die in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Verbreitungsgebiete waren. Heute sind es noch die schwarzen Gebiete, also in den niedriger gelegenen Gebieten gibt es Bestandsrückgänge, auch in den Alpen, in den Hauptverbreitungsgebieten. Hier nur kurz zusammengestellt, das sind die Abschussdaten, die in der Statistik Austria veröffentlicht werden für das Birkwild, und zwar für das gesamte österreichische Gebiet und für die einzelnen Bundesländer, die ja alle in eigenen Jagdgesetzen geregelt sind. Was aber interessant ist, dass die Zusammenhänge der Abschusszahlen sehr hoch korreliert sind für alle Bundesländer, obwohl sie einer anderen rechtlichen Situation unterliegen. Also solche Dinge könnten durchaus hindeuten darauf, dass es insgesamt auch bei uns negative Bestandsentwicklungen gibt. Hier nur ein Beispiel aus Deutschland, aus einer Publikation von Ludwig. Deutschland hatte auch sehr, sehr große Verbreitungsgebiete im Flachland, das wäre bei uns eher vergleichbar mit dem Waldviertel. Und die hatten Riesenbestände dort, die sind mittlerweile auch praktisch komplett verschwunden. Da geht es immer um Bestände, die auf wenigen 100 Meter Seehöhe sind im Vergleich zu denen, die wir hier in den Alpen haben, wo wir von Verbreitungsgebieten über 1500 Meter in der Regel sprechen, teilweise auch noch deutlich höher. Was sind die Ursachen für diese Bestandsentwicklungen? Die sind vielschichtig, die sind auch sehr viel diskutiert. Hier habe ich einfach eine Auflistung genommen, wie sie aus einer Publikation von Zeiler stammt. Die Lebensraumdegradation, das hat in den Bergen sehr viel damit zu tun, dass die Wälder, dass die Waldgrenze sich nach oben verschiebt, dass die Almwirtschaft sich verändert und teilweise auch aufgehört wird und damit die Almen verschwinden, was ein wesentlicher Lebensraum oder Teil des Lebensraums der Birkhühner ist. Es gibt viele kleine Bestände, die halt insgesamt einfach als ein biologisches Prinzip eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, auszusterben. Beutegreifer, extrem schwer zu untersuchen, gibt es auch sehr, sehr wenig gute Untersuchungen dazu. Bejagung wird auch extrem intensiv diskutiert, will ich auch nichts dazu sagen. Was jetzt für unseren Zusammenhang der Windkraft sicher viel, viel relevanter ist, ist die Frage der Störung und die Frage der Kollisionen. Dazu werden wir jetzt dann ein paar Sachen hören. Auch ein Aspekt ist der Klimawandel, den hat Zeiler hier in die letzte Reihe gestellt. Lustigerweise ist dann in der Diskussion, die er in der Publikation weiterführt, ist der Klimawandel das erste Thema, das er behandelt. Ich habe dazu eine Studie aus England von Huntley zitiert. Der hat sich beschäftigt mit, das ist ein Klimamodell, das er für alle, für glaube ich fast alle Vogelarten in Europa gerechnet hat. Hier dargestellt die zwei Grafiken, die er für das Birkwild erstellt hat. Und zwar die obere Grafik zeigt das Verbreitungsgebiet zur jetzigen Zeit, also zur Zeit der Publikation, das ist 10 Jahre her. Und er prognostiziert die Verbreitungsgebiete in etwa Ende des Jahrhunderts. Und was sehr interessant ist, ist, dass im Prinzip das gesamte Baltikum, das heute ein Verbreitungsgebiet ist, dann offenbar keine Lebensraumqualitäten mehr hat. Und auch im Alpenraum gibt es massive Einschränkungen. In Schottland wird es auch, wenn man dem Glauben schenkt, weniger werden und sich nach Norden verschieben. Diese Publikation war so radikal, dass ich mir gedacht habe, das kann irgendwie nicht sein. Ich habe dann geschaut, ob es dazu für Österreich etwas gibt. Es gibt von Deutz eine Publikation vom Joanneum. Die haben sich mit der Frage der Lebensräume beschäftigt. Wie wird die Beeinträchtigung der Lebensräume in den nächsten Jahrzehnten, nämlich auch bis zum Jahr 2100 sein für viele Arten, aber auch das Birkwild. Und zwar hier betrachtet der Raum der niederen Tauern. Und die gehen auch davon aus, dass 98% der Lebensräume für das Birkwild in den niederen Tauern verschwinden werden. Also wie auch immer, man kann dem, das sind immer Studien, dem kann man Glauben schenken oder nicht. Interessant ist aber, dass sie eigentlich zu sehr, sehr ähnlichen Ergebnissen kommen. Jetzt behandeln wir die Frage, die für das Birkwild aus meiner Sicht besonders interessant sind, die Störung und die Frage der Kollisionen. Und damit sind wir bei der klassischen Frage in der UVE-Struktur, was ist der Eingriff? Kollisionen an Windkraftanlagen sind belegt. Das ist bei den Birkhühnern anders als bei vielen anderen Vögeln, die wahrscheinlich in erster Linie mit den Rotoren kollidieren, ist es so, dass die Birkhühner, wie viele Hühnervögel, eben eher schnell und flach flüchten. Sind keine besonders guten Flieger, dafür sind sie sehr schnell und sehr unbeweglich. Und in den Bergen hat man sehr oft sehr schlechte Witterungsverhältnisse, weshalb sie ziemlich sicher an den Türmen in aller Regel kollidieren. Hier ist ein Modell, das wird gerade in dieser Form im Dauernwindpark umgesetzt. Wir haben aus optischen Gründen hier ein bisschen eine Abstufung der Färbung. Ich weiß nicht, man sieht es nicht besonders gut, aber wir haben das ähnlich gemacht, wie das bei den Ennerkonturmen ist, mit einer Rottönung, weil wir davon ausgehen, dass die Birkhühner die noch besser wahrnehmen können. Also das sind sehr einfache Maßnahmen, die auf jeden Fall in einem Birkwildlebensraum sehr wichtig sind, um Kollisionen zu vermeiden. Die Frage der Störung ist sicher deutlich komplizierter zu beantworten. Was für eine Wirkung haben Windkraftanlagen an sich? Dazu haben wir uns ein paar Gedanken gemacht. Und was sind weitere Effekte, die durch die Windkraftprojekte und durch die Straßen, die dorthin errichtet werden, ausgelöst werden? Ich habe hier nur kurz zur Illustration, und eigentlich sagt das dasselbe, was meine Vorrednerin gesagt hat. Das hier ist eine sehr, sehr lange Zeitreihe, die aus dem Aletschgebiet in der Schweiz, meine Schweizer Freundin hat mir gesagt, das heißt Aletschgebiet, aber ich finde das nicht so hübsch. Das ist eine sehr lange Zeitreihe, wo sehr intensiv ein Gebiet von 250 oder ein bisschen mehr Hektar gezählt wurde, systematisch immer zur Balzzeit, 5 Tage lang. Und die Höchstwerte sind hier dargestellt, schwarz die Gesamtpopulation und die Teilpopulationen unten. Warum ich diese Grafik zeige, ist, das Interessante ist, dass diese Birkwildbestände extrem starken Schwankungen unterliegen. Und was auch interessant ist, wenn man sich die Publikation dazu durchliest, dass diese Bestandsschwankungen von den Forschern oder von denen, die da zählen, in keinster Weise vorhersagbar waren. Also es ist dann immer, aha, okay, jetzt sind die Bestände stark eingebrochen, aber die Ursachen dafür sind offenbar extrem schwer zu fassen, weil es wahrscheinlich mit Wetterereignissen zu tun hat. Aber wie gesagt, also Bestandsschwankungen von 2/3 sind üblich und das kennt man auch aus vielen anderen Gebieten. Hier vielleicht, das ist jetzt die Studie, die wir heuer oder im vergangenen Jahr gemacht haben. Wir haben ein Gebiet, ein Birkwildlebensraum in den Steirischen Alpen uns angeschaut. Das ist eine typische Lebensraumsituation dort. Das ist ein 200x200 Meter Raster. Die grünen und dunkelgrünen Flächen stellen die optimalen Lebensräume dar. Das ist im Prinzip die Kuppenlage, wo oben eine Alm ist. Und nach unten beginnen Wälder und dort endet auch letztlich dann so ziemlich schnell einmal der Birkwildlebensraum. In diesem Gebiet steht ein Windpark. Ein Großteil davon wurde bereits vor 13, 14 Jahren errichtet, der Ostteil. Der andere Teil ist erst vor 3, 4 Jahren dazugekommen. Hier dargestellt habe ich noch diesen 500 Meter Puffer. Das ist eine ähnliche Abgrenzung, wie es auch von Frau Swart verwendet wurde, wo man sagt, in diesem Bereich gibt es zur Balzzeit immer wieder Indikationen, dass das Birkwild diese Räume nicht nutzt. Wir haben im vorigen Jahr dort in diesem Windpark sehr, sehr viel Zeit verbracht, insbesondere im Herbst, aber auch über die gesamte Sommer- und Frühjahrszeit und haben insgesamt rund 75 Beobachtungen gemacht in diesem Gebiet. Wir haben diese Beobachtungen mit einem statistischen Verfahren, mit einer Kerndichteschätzung berechnet und haben uns geschaut, ob wir in irgendeiner Form Meideverhalten zu diesen Anlagen feststellen können. Hier jetzt ist diese Kerndichteschätzung drüber gelegt über diese Grafik und die Windkraftanlagen. Wir sehen zum einen, das wird dann in der nächsten Grafik noch klar, dass die Verbreitungsgebiete über das ganze Jahr ziemlich kontinuierlich sind. Also die Hauptbalzplätze sind auch dort, wo wir sie das ganze Jahr dann in der Folge am häufigsten auch gesehen haben. Aber was wir auf jeden Fall auch nicht sehen in diesen Daten, ist, dass die Tiere sich durch die Windkraftanlagen besonders, also dass sie dieses Gebiet, wo die Anlagen selbst stehen, meiden, sondern der Hauptbalzplatz umfasst eigentlich 2 Windkraftanlagen. Hier jetzt nur kurz eine Darstellung der Lage der Hauptbalzplätze. Also wie gesagt, das deckt sich ziemlich schön mit der Aufenthaltswahrscheinlichkeit über das ganze Jahr gesehen. Wir kommen damit ein bisschen zu dem Schluss, dass die Windkraftanlagen selbst eine relativ untergeordnete Störquelle sind. Die Bauphase ist dabei sicher eine andere Frage, einfach durch die Störung, die damit einhergeht. Die extreme Verkehr und Menschen da oben. Und in weiterer Folge auch etwas, was wir, glaube ich, oder was aus meiner Perspektive immer wieder ein bisschen unterschätzt wurde, ist, dass durch diese Windparks, die in aller Regel auch danach öffentlich erreichbar sind, also diese Straßen sind danach oft als Mautstraßen verfügbar oder überhaupt komplett frei, dort oben extrem viele Leute auftauchen und zwar über das ganze Jahr, zu jeder Zeit, sobald der Schnee weg ist. Und ich glaube, dass diese Effekte durchaus nicht unerheblich sein können. Maßnahmen, die aus meiner Sicht auf jeden Fall wichtig sind, Kollisionsschutzmaßnahmen, das ist, glaube ich, selbstverständlich mittlerweile. Ich glaube, dass wir darauf achten sollten, dass dort nicht jeder Windpark offen ist für die Öffentlichkeit. Was wir aus den Klimadaten aus meiner Perspektive auf jeden Fall sehen, ist, dass wir darauf achten müssen, dass die Biotope nicht degradieren, dass die Almen offen bleiben und so weiter. Besucherlenkung und wir müssen Daten sammeln. um die Populationen dort zu dokumentieren. Hier vielleicht nur zwei, noch zum Abschluss, zwei Dinge. Hier eine Biotopmaßnahme, die im Dauernwindpark gesetzt wurde. Man hat dort eine Almgebiet, das aus Zwergstrauchheiden besteht, die eine wichtige Nahrungsquelle auch sind für die Tiere, die durch diese Baustellen sehr oft verloren gehen, weil sie einfach abgeschoben werden und danach mit einer einfachen Grasmischung wieder bepflanzt werden. Und es braucht wahrscheinlich 100 bis 150 Jahre, bis sich in diesem Klima da oben diese Vegetationspolster wieder so ausbilden. Wir haben dort diese ganzen Vegetationspolster, die im Weg waren für Grasstellflächen und so weiter, wurden alle abgeschoben und wurden an geeigneten Orten wieder aufgelegt, und zwar an den Orten, wo Schäden durch das ursprüngliche Projekt waren. Also man hat versucht, diese Altschäden wieder herzurichten. Sonst hat man natürlich oft das Problem, dass man keine Flächen hat, wo man das auflegen kann, weil überall diese Vegetationspolster vorhanden sind. Wir haben auch hier ist eine kleine Niedermoorfläche, die wurde auch ausgespart, schon in der Planung, und dann hat man sie noch abgeplankt, damit die nicht mit den Baumaschinen durchfahren, für Kabelarbeiten und so weiter. Also das sind alles kleine Dinge, die man da machen kann. Ja, damit bin ich schon wieder am Ende meiner Präsentation.